Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Großbritannien hat gewählt und das Ergebnis, das stand eigentlich gleich nach der Wahl fest. Absolute Mehrheit für Boris Johnson. Da war gar nichts knapp, wie Vorhersagen vorher vermutet hatten. Wir wollen darüber diskutieren, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, wie es zu bewerten ist und vor allem, was es bedeutet, auch für die kleineren Länder im Großen Königreich, für die EU natürlich und für den Brexit. In unserer Runde heute begrüße ich meine Kollegin Christine Heuer vom Deutschlandfunk, die für uns auch aus Großbritannien berichtet. Axel Till von der Brexit Party, Andreas Wolf, deutscher Journalist, ist ja bei der BBC in Schottland und John Worth ist bei mir, englischer Politologe und Blogger hier in Deutschland. John Worth, 650 Sitze hat das Unterhaus in Großbritannien, 364 Sitze davon gehen jetzt also an die Tories. Ist das, würden Sie auch sagen, ein historischer Sieg, wie Boris Johnson gesagt hat?
Vielleicht ist es nicht so historisch, also schon Tony Blair hatte eine deutlich größere Mehrheit zweimal gehabt, aber für die Konservativen ist es deutlich besser als erwartet. Also der kann zumindest sehr zufrieden sein mit diesem Ergebnis.
Das wird er bestimmt sein, Axel Till. Von der Brexit Party 2%, 0 Sitze. Aber über das Ergebnis sind Sie trotzdem zufrieden?
Ich bin hervorragend und sehr zufrieden über das Ergebnis. Es ist uns zu verdanken eigentlich, dass es auch so hoch ausgefallen ist. Dass wir keinen Sitz gewonnen haben, ist bedauerlich, aber das war nicht das Hauptziel. Das Hauptziel war, unsere Ziele und Brexit durchzusetzen und dieses Herumgeeier zu beenden. Und das ist passiert.
Ihr Parteivorsitzender Nigel Farage hat ja auch gesagt, Ziel erreicht, das zweite Referendum ist abgewendet. Andreas Wolf, für die BBC haben Sie über die Wahlen in Schottland berichtet, Sie dort beobachtet. Sie sind uns jetzt aus Loch Gilpet zugeschaltet. Die Scottish National Party ist ganz sicher der zweite große Gewinner dieser Wahlen. War das vorher abzusehen?
Ja, zweifelsohne. Viele haben vorausgesagt, dass die schottische Nationalpartei sehr gut abschneiden wird. Aber ich glaube, sie haben besser abgeschnitten, als die meisten es erwartet haben. Und hier in unserem Wahlkreis zum Beispiel hat die schottische Nationalpartei auch wieder den Sitz gewonnen. Und der Abgeordnete sagte zu mir nach der Wahl, es sei eindeutig, dass das britische Königreich, das Vereinigte Königreich, jetzt zerbrochen sei. Es gäbe zwei sehr unterschiedliche Weltanschauungen im Vereinigten Königreich. Die von Schottland und die von England.
In Schottland übrigens, Christine Heuer, da hat die Parteivorsitzende der Liberal Democrats, Jo Swinson, ihren Wahlkreis verloren, auch an eine Kandidatin der SNP. Diese Liberal Democrats sind ganz sicher die zweiten großen Verlierer dieser Wahl.
Ja, mit Sicherheit. Andererseits war das, ist das, also eigentlich haben sie ja nur eine Stimme verloren, einen Sitz verloren. Und das ist eben leider der von Jo Swinson, von der Parteivorsitzenden, die dann ja auch zurückgetreten ist. Also die Liberaldemokraten sind einfach zu klein gewesen, finde ich, in diesem vom Brexit bestimmten Wahlkampf, um da richtig zu punkten. Das war klar, dass sie die stärkere Oppositionspartei Labour gebraucht hätten, um den Sieg Boris Johnsons, zumal in dieser Höhe, vielleicht eben doch noch zu verhindern. Und Labour war da nicht besonders hilfreich.
Da sind wir eben bei dem Hauptverlierer dieser Wahlen, Labour. John Worth, Sie waren auch mal Labour-Mitglied. Jeremy Corbyn, ja, hat gesagt, er würde auch irgendwann zurücktreten, jetzt aber noch nicht. Er ist eindeutig der Hauptverlierer, oder?
Das stimmt. Und das ist eine Katastrophe für Labour. Also -8% der abgegebenen Stimmen, 59 Sitzen weniger in dem Unterhaus. Und wir haben auch schon eine Meinungsumfrage heute. Also was sind dann die Hauptgründe für dieses katastrophale Ergebnis für Labour? Und die meisten Wähler sagen, die mögen Jeremy Corbyn nicht. Also der war der wenigst populäre so Oppositionschef aller Seiten, noch unpopulärer als Michael Foot in der 80er Jahren. Also es war katastrophal, nicht nur für Labour, sondern für Jeremy Corbyn. Ich muss sagen, ich finde es erstaunlich, dass er doch noch eine Weile länger bleibt. Joe Swinson von den Liberalen hat schon zurückgetreten. Corbyn will noch ein bisschen länger bleiben.
Er hat nur gesagt, in den nächsten Wahlen nicht, aber jetzt erstmal bleibt er. Dann lassen Sie uns mal drüber reden, wie dieses Ergebnis so zustande kommen konnte. Also wieso zum Beispiel Corbyn so verloren hat. Hat Johnson, Boris Johnson, so viel richtig gemacht, Axel Till, was würden Sie sagen? Oder hat Corbyn so viel falsch gemacht?
Also Corbyn auf einmal hat die ganze Labour-Partei nach links gerissen. Und zwar so extrem nach links, dass da immer mehr Leute sich unwohl gefühlt haben. Heute waren sehr viele Berichte vom Norden Englands, wo traditionelle Labour-Sitze konservativ geworden sind. Und wenn man sich die Veränderungen anschaut, hat die Labour-Partei nicht an die Konservativen verloren, sondern die Labour-Partei hat an die Brexit-Partei verloren. Und das dann hat mit dem Wahlsystem in England zu führen, dass die Konservativen die stärkere Kraft waren und den Sitz gewonnen haben. Es waren also mehr die unzufriedenen Labour-Wähler durch den Linksrutsch von Corbyn verbunden mit dem undemokratischen Abweichen vom Referendum in 2016.
Darf ich da kurz einhaken? Wenn die Frage ist, ob Corbyn zu viel falsch oder Johnson zu viel richtig gemacht hat, würde ich sagen, es stimmt einfach beides. Denn Corbyn hat ja nicht nur diesen Linksruck in der Partei zu verantworten. Und er ist in der Tat auch unpopulär und nicht besonders attraktiv für Wähler in Großbritannien gewesen. Aber sein größter Fehler war meines Erachtens, dass er keine klare politische Strategie hatte und kein klares politisches Programm in diesen dann doch historisch einzuordnenden Wahlen, in denen es um den Brexit ging. Und das hatte Boris Johnson. Der hatte ein klares Programm, er hatte eine klare Botschaft, er hatte einen klaren Slogan dafür, Get Brexit Done. Und dann... Herr Till, haben die Wähler ja nicht der Brexit-Partei ihre Stimme gegeben, sondern den Konservativen, die sich in eine Brexit-Partei unter Boris Johnson spätestens verwandelt haben und damit übrigens ihre Partei total marginalisiert haben. Die kommt ja gar nicht mehr vor.
Wenn Sie sich die Stimmwanderungen sich anschauen, hat die Konservative nicht so viele Stimmen. Nehmen Sie Blythe Valley zum Beispiel. Die Stimmen von Labour sind zur Brexit-Partei gegangen. Das waren -12 hier, +14 da.
Sie haben
das
keinen ging Abgeordneten im neuen Parlament.
Und Sie haben insgesamt nur 2% gekriegt für die Brexit-Partei. Das ist nicht das eine ist auch, riesige Wählerwanderung.
Das ist auch eine Milchmädchenrechnung. Wir haben nur 2% bekommen, aber wir sind auch nur in der Hälfte der Wahlkreise angetreten. Ja? Das heißt, all die anderen Wahlkreise, wo wir nicht waren, haben wir keine Stimmen gesammelt, also auch keine Prozentpunkte gesammelt.
Würden Sie sagen, es wäre besser gewesen, wenn Corbyn gesagt hätte, ja, ich bin klar, Remain. Er war ja so ein bisschen zwischen den Stühlen ganz offensichtlich. Da waren die traditionellen Labour-Wähler, die eher pro Brexit waren offensichtlich. Und dann die jungen Leute, die er angezogen hat als Rising Star der Linken sozusagen, die eindeutig für Remain waren. Er hat da versucht, so ein bisschen so einen Zwischenweg zu gehen, zu sagen, na, wir werden noch mal verhandeln, dann werden wir noch ein zweites Referendum machen. Wer ist besser gewesen, John Worth? Was ist Ihre Meinung, klar zu sagen, okay, wir stehen jetzt auf der Seite Remain?
Das ist ja sehr schwierig, weil da hat Herr Till recht. Also in diese, besonders die nordenglischen ehemaligen Industriestädten, da gab es so eine Meinung gegen den Brexit und da hat Labour an Stimmen verloren. Aber auf der anderen Seite, in London und drumherum und auch in Universitätsstädten wie Bristol oder Cardiff, da hat Labour ein bisschen besser gepunktet. Also ich denke dann, dass wenn Labour eine klarere Position gegen Brexit hatte, dann wäre es dann doch schlimmer für Labour in den Großstädten. Also das bedeutet, es wird dann schwierig. Also entweder mehr für den Brexit und dann man verliert an den Großstädten oder mehr für den Verbleib und man verliert die ehemaligen Industriegebieten. Also es war dann eine schwierige Entscheidung, finde ich, für Corbyn.
Wie groß war denn jetzt eigentlich der Einfluss der jungen Wähler? Da war ja viel drüber spekuliert worden, es haben sich mehr registriert. Also bei der Europawahl waren es etwa 900.000, jetzt 1,4 Millionen. Die hatte man ja gedanklich alle dem linken Lager, also Labour, zugeordnet. Christine Heuer, haben die irgendwas bewegen können, diese Stimmen?
Also im Ergebnis offensichtlich nicht, wenn man unterstellt, dass die eher für Remain und damit dann eben für die Opposition gestimmt hätten gegen Corbyn und Labour. Und ich bleibe da ehrlich gesagt bei meiner These. In dieser Wahl ging es vorrangig um den Brexit. Man konnte die verstehen als eine Art zweites Referendum über den EU-Austritt Großbritanniens. Boris Johnson hat alle Brexiteers hinter sich versammeln können. Das geht ja auch über Parteigrenzen hinweg. Und die einzige Chance für diejenigen, die das für ihr Land nicht wollen, das zu verhindern, wäre gewesen, dass man mal sagt, das Land zuerst, dann die Partei und ganz am Ende ich. Und man sagt eben, okay, Labour hat da mit als Partei sicher ein großes Problem. Jeremy Corbyn sowieso, der ist ja eigentlich auch für den Brexit. Wäre insofern auch ein bisschen unglaubwürdig gewesen, wenn er sich da als Remainer verkauft hätte. Aber wenn diese Wahl historisch war, dann wäre es die Aufgabe meines Erachtens des größten Oppositionsführers gewesen, über seinen Schatten zu springen. Das Land ist gespalten in allen Umfragen. Es war genauso beim ersten Referendum. Boris Johnson hat die Brexiteers hinter sich vereint. Jeremy Corbyn hat nicht mal den Versuch gemacht, die Remainer hinter sich zu vereinen.
Wie gespalten ist dieses Land denn nun wirklich? Also, Sie haben es ja eben schon gesagt, man kann diese Wahl als zweites Referendum verstehen. Boris Johnson hat auch immer gesagt, so, let the people decide, also lass die Leute doch jetzt endlich entscheiden. Und sie haben doch sehr, sehr klar entschieden. Andreas Wolf, wie würden Sie das sehen? Ist das nicht jetzt wirklich völlig klar, auch wenn das hier aus deutscher Sicht ganz offensichtlich nicht so gerne gesehen wird, aber ist es nicht einfach völlig klar, dass die Mehrheit zumindest der Engländer ganz klar gesagt haben, wir wollen diesen Brexit und zwar jetzt?
Naja, das kann man auch wieder so oder so sehen, nicht? Also Sie dürfen nicht vergessen, dass die Konservativen dank dieses Mehrheitswahlrechts, was ja hier in Großbritannien existiert, 43,6% der Stimmen auf sich vereinigt haben. Das ist mit Abstand die größte Zahl der Stimmen, die für eine Partei abgegeben wurden. Aber es ist eben nicht mehr als 50%. Das ist also eine ganz interessante Situation, dass jetzt also eine Minderheit der Wählerschaft praktisch einen sogenannten harten Brexit auch hier durchgewählt hat oder dafür gestimmt hat. Ja? Und wenn ich da noch was dazu anmerken darf, ich habe mich gestern Abend hier mit unserem vormaligen Abgeordneten von den Liberaldemokraten zu dem Thema unterhalten. Und er sagte, dass es ganz offensichtlich ist, dass Wahlen nicht nur in Großbritannien, sondern auch in vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt, dass es bei Wahlen immer mehr um Identität geht. Und das sehen wir hier in Großbritannien sehr schön. Da gibt es eine völlig andere Identität in England als in Schottland, wo die schottische Regierungspartei zwar Nationalpartei heißt, aber eine Partei ist, die einen internationalen, eine europäische Weltanschauung letzten Endes hat. Also Identität spielt da immer mehr rein. Und ich glaube, dass Boris Johnson es eben sehr schön geschafft hat und Nicola Sturgeon hier in Schottland, die haben das geschafft, diese Identität anzusprechen, während andere Parteien, die andere Themen wichtig waren, das eben nicht so geschafft haben.
Über Schottland, Wales und Nordirland werden wir noch ganz ausgiebig zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Lassen Sie uns noch kurz bei dieser Identität und bei dem Ansprechen von Wählern bleiben. Christine Heuer, Sie haben vorhin gesagt, Corbyn war eindeutig nicht attraktiv für die Wähler. Wie attraktiv ist denn Boris Johnson? Offensichtlich ja erheblich mehr.
Ja, weil er eben seinen Bürgern ein klares Angebot macht in einer sehr unklaren, schwierigen Situation und in einer Situation, in der das Land gespalten ist und auch mal raus möchte aus diesem jetzt seit weit über 3 Jahren andauernden Hickhack, ständigen Hin und Her, diesem ganzen Gezerre, da kommt ja keiner mehr zur Ruhe. So, und das hat Boris Johnson angeboten. Er hat gesagt, let Brexit done. Wenn ihr mich wählt, ihr kriegt das, er hat sogar gesagt, so ofenfertig, als würde man den Brexit nur in den Backofen schieben müssen und zack ist er raus, weil er hat ja in der Tat, er hat ja seinen Deal mit der EU schon ausgehandelt und er kann das jetzt umsetzen und das ist in der Tat, finde ich, für ein Land, das so mitgenommen ist, durchaus ein ziemlich attraktives Angebot gewesen, ja.
Aber das ist kein realistisches Angebot, weil wir wissen, das geht jetzt nur um den Austrittsvertrag. Es geht nicht um die zukünftigen Beziehungen. Und das war dann ein Fehler von die Medienberichterstattung während dieses Wahl. Get Brexit done kriegt er nicht hin bis dem 31. Januar. Ja, juristisch tritt Großbritannien aus. Aber dann beginnen sehr schwierige Verhandlungen, die dann Jahre dauern können. Ja, also die Briten werden dann keine so Klarheit kriegen innerhalb von den nächsten 6 Wochen.
Herr Worth, darf ich mal fragen, also, weil Sie wissen es bestimmt besser als ich, das ist ja jetzt alles Zukunftsmusik. Wir alle wissen das, wir haben das alle gelesen. Das können Sie auch im Guardian lesen und in anderen Zeitungen bestimmt auch. Aber mal ehrlich, war das jetzt der entscheidende Punkt bei dieser Wahl oder war der entscheidende Punkt das große Versprechen, es geht vorbei und wir gucken wieder in die Zukunft?
Ja, also
populistisch, aber es verfängt.
Nee, genau. Also ja, das ist, was mich an diese ganze Situation, in diese ganze Wahlkampf so nervt. Also es war alles irgendwie um Brexit, aber doch noch nicht, weil wir haben noch, immer noch kein richtiges Verständnis von, was für eine Beziehung will Großbritannien unbedingt haben. Was sind die Vorteile oder die Kosten? Also dieses Argument so drehte sich in Kreisen. Also Großbritannien musste unbedingt austreten, weil man in 2016 das zugestimmt hat. Nicht das, was wir jetzt wissen nach 3 Jahren und wie es dann weitergehen könnte. Und da ist auch natürlich dann Corbyn auch daran schuld, weil der hat auch keine, Johnson unter keinen Druck gesetzt. Also ich denke, dass es stehe dann eine große Enttäuschung vor den britischen Bürger jetzt in 6 Monaten, wenn die dann erst herausfinden, na Moment mal, also die sind die Bedingungen, unter denen wir dann so ein Handelsabkommen mit der EU abschließen.
Zum Thema also Medienberichterstattung, Axel Thull, will ich noch eine Frage an Sie stellen, denn das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, es war ja immer die Rede davon, wie knapp es wird, dass es immer knapper wird zwischen Corbyn und Johnson. Am Ende war es, wie gesagt, alles andere als knapp. Wieso haben alle da wieder so daneben gelegen?
Das ging an mich, die Frage.
Ja, Herr Till.
Ich glaube, die meisten haben nicht erkannt, dass auch die, die für einen Verbleib in der EU sind, trotzdem das demokratische Ergebnis von 2016 umgesetzt haben wollten. Das haben einige total verdrängt. Ja, die sagen, die sind gegen Brexit, also werden sie auch so stimmen. Das ist nicht der Fall. Ich höre von vielen, die gegen den Brexit sind, die gesagt haben, aber wir hätten das umsetzen müssen. Ja. Im Programm von Brexit hieß ja auch ein Referendum und dann wird 10 Jahre erstmal das Ganze umgesetzt und nach 10 Jahren stellen wir die Frage erneut, ob das eine gute Idee war oder keine gute Idee war.
Also ich meine so, dass die Menschen gesagt haben, aus Prinzip, das war die Abstimmung und die muss jetzt umgesetzt werden.
Jetzt setzen wir die um und dann geht's weiter.
Aber ja. Statistisch gesehen, das stimmt nicht. Also in den Meinungsumfragen zum Thema Brexit, ja, es steht vor der Wahl 53% der britischen Bürger, die dann jetzt für ein Verbleib waren. Also was Sie da gerade sagen, also die Meinungsänderung in Sachen Brexit war mehr in Richtung Verbleib, nicht mehr in Richtung aus. Also das stimmt nicht, was Sie sagen hätte.
Ich stimme Ihnen ja sogar zu. Die wollen weiter verbleiben, ja. Aber sie sind so demokratisch, dass sie sagen, wir haben 2016 abgestimmt, dass wir rausgehen.
Jetzt lassen wir erstmal rausgehen. Bei dieser Unterhauswahl, das stimmt nicht, weil 52% ja, der abgegebenen Stimmen waren für Parteien, die für ein Verbleib waren. Ja, die waren nicht für herein, das stimmt. Und dann Johnson hat eine Mehrheit. Aber keineswegs.
Also Sie zählen jetzt Mehrheit zusammen die Liberal Democrats, und die Scottish National Party und so weiter. Und Labour, ja. Wobei Labour ja nicht klar für
Labour
Remain war.
Das halbe,
war
ja eben Labour das müssen Sie erstmal halbe nehmen. Ja, ja. Die Hälfte
ja aber diese Idee, dass auch Remain-Leute bereit waren zu sagen, okay, jetzt geben wir auf. Das stimmt überhaupt nicht vor dieser Wahl. Es gibt keine statistische Basis dafür.
Nein, die sagen nicht, ich gebe auf, aber ich stimme für die Konservativen, ja, um dieses Gerangel, diesen undemokratischen Gerangel ein Ende zu setzen.
Diesem undemokratischen Gerangel, es war auch immer wieder zu hören, dass viele Briten einfach genug hatten, diesen Diskussionen im Parlament auch zuzuhören, den öffentlichen Debatten, diesen Fernsehdebatten, die Wortwahl, die teilweise getroffen wurde. Das heißt, es ist Verachtungsbürger geworden, immer mehr eigentlich für die Politik, die keine Lösung findet, die da irgendwie nicht rauskommt, Andreas Wolf. Ist das etwas, was Sie auch empfunden haben?
Zweifelsohne. Also auf der Straße hörte man das tagtäglich, dass die Leute einfach die Nase voll hatten. Und man muss eben hier in Schottland auch noch dazu sagen, das habe ich auch heute nach der Wahl wieder mehrfach gehört, dass Leute eben in Schottland noch dazu sagen, dass sie seit Jahrzehnten überwiegend für Regierungen oder für Parteien stimmen, die am Ende nicht an der Regierungsbildung beteiligt sind in London und dass sie sich nicht repräsentiert fühlen.
Wegen des Mehrheitswahlrechts?
In dem Fall nicht in erster Linie wegen des Mehrheitswahlrechts, sondern in erster Linie, weil eben Schottland natürlich nur ein relativ kleiner Teil des Vereinigten Königreichs ist. Es gibt ungefähr 5 Millionen Schotten und ich glaube um die 60 Millionen Engländer und Waliser zusammen. Also da haben die Schotten einfach eine schlechtere Karte sozusagen.
Sie sind weniger, ja. Aber ich möchte nur eins sagen, ja, mit 4% der Stimmen, Schotten, ja, es sind wenige Schotten, 4% der Stimmen haben die 7,3% der Sitze erlangt. Ja. Die Liberaldemokraten haben mit 12% der Stimmen 1,5% der Sitze gelangt. Also die Schotten haben einen großen Vorteil durch das Mehrheitswahlrecht hier. Und ich glaube, wenn die Schotten draußen sind und die EU ansprechen, wird dieses Verhältnis in der EU nicht mehr dargestellt werden.
Dann lassen Sie uns zu den Schotten, zu den Walisern und den Nordiren mal kommen. Sie haben gesagt, Andreas Wolf, es geht sehr viel um Identitäten. So, Schottland hat immer für in EU, also für Remain gestimmt. Die Regierungschefin Sturgeon hat jetzt gesagt, also wir wollen jetzt ein zweites Unabhängigkeitsreferendum nach dieser Wahl, wenn jetzt also Großbritannien austritt aus der EU, denn das wollen wir nicht. Ist das der Anfang des Endes vom großen Königreich?
Ja, ich glaube zweifelsohne, das wird ein längeres Gespräch werden und wird uns Journalisten sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Also sie hat gesagt, dass sie nächste Woche einen formell juristischen Antrag auf ein zweites Referendum stellen will und dass sie glaubt, dass sie mit dieser Wahl ein Mandat hat. Aber der britische Premierminister Boris Johnson hat schon ganz klar gesagt, dass er das wieder zurückschicken wird, also dass er das nicht gewähren will. Und was dann der nächste Schritt ist, das muss man abwarten. Also das wird weiterhin spannend bleiben. Man darf aber auch nicht vergessen, genauso wie es richtig ist, dass die konservative Partei in Großbritannien ja nur 43,6% der Stimmen bekommen hat. So genauso hat die schottische SNP hier in Schottland auch nur 45% der Stimmen bekommen. Das heißt, die haben auch keine Mehrheit. Die Mehrheit der Wähler in Schottland haben für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Und das wären natürlich Leute wie Boris Johnson, die werden dann sagen, ja, es hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch nicht alle, die für die SNP gestimmt haben, notwendigerweise für Unabhängigkeit stimmen würden. Die könnten auch aus anderen Motiven für die SNP gestimmt haben, weil sie sich von ihrem Besten vertreten fühlen.
Und beim ersten Referendum, das wurde ja auch abgelehnt, den Austritt aus dem Vereinigten Königreich. Christine Heuer, wie würden Sie da so die Lage? Hat sich da was geändert oder ist das eigentlich immer noch 50-50?
Ich glaube, dass Großbritannien, dass das Vereinigte Königreich nach dieser Grundsatzentscheidung für den Brexit sich ein neues Problem ins Land geholt hat oder dort herangezüchtet hat. Das mag ja sein, dass Boris Johnson sagt, er gibt sein Einverständnis nicht zu einem zweiten Referendum. Das wird aber nichts daran ändern, dass Nicola Sturgeon, die SNP und viele, viele Schotten mächtig Druck machen werden. Wir sehen in Nordirland durch diesen Nordirland-Only-Backstop, der Teil von dem Deal ist, den Johnson ausgehandelt hat mit der EU, ist Nordirland schon sowieso ein bisschen losgelöst vom United Kingdom. Ein bisschen dicht daran an Irland. Und auch da sehen wir ja und hören wir auch seit geraumer Zeit, dass die Sympathien in Irland und Nordirland für eine Wiedervereinigung steigen. Da würde Irland aber sicher nicht Teil des United Kingdom werden, sondern Nordirland ginge raus. Das heißt, da löst sich schon so ein bisschen was auf, was auch gefährlich werden kann, glaube ich. Es gab vor einigen Monaten eine Umfrage unter den Brexiteers bei den Tories. Das war auch sehr interessant. Die wurden gefragt, ob sie den Brexit so wichtig finden, dass sie ein Zerfallen des United Kingdom dafür in Kauf nehmen würden. Und da haben 60% von denen gesagt, ja. Der Brexit ist wichtiger als das United Kingdom. Also so sicher und fest, wie es mal war, ist es nicht mehr. Und ich glaube auch, dass da eine Gefahr entstanden ist, mit der diese neue Regierung lange Zeit wird umgehen müssen.
Wales, John Worth, Sie kommen jetzt.
Ja, bitte. Pardon, ja. Wenn ich da hinzufügen darf, dass die Wahl das jetzt auch so ein bisschen widerspiegelt hier in Nordirland, nicht? Haben zum ersten Mal die Parteien, die für eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland sind, haben sie die Mehrheit der Abgeordneten. Mhm. Und die Abgeordneten, die für den Verbleib im Vereinigten Königreich sind, sind in der Minderheit im neuen Parlament. Und das ist schon eine neue Situation. Mhm. Und es hat auch vor nicht so langer Zeit eine Umfrage gegeben, wo man sehr differenziert gefragt hat, sollte es zu keinem Brexit kommen, wollt ihr im Vereinigten Königreich bleiben? Da hat eine Mehrheit Ja gesagt. Sollte es zu einem sogenannten weichen Brexit kommen, also wo man in der Zollunion und in dem Binnenmarkt bleibt, dann war es ungefähr 50-50. Und sollte es zu einem harten Brexit kommen, hat die Mehrheit gesagt, dann wollen wir eine Wiedervereinigung mit Irland.
Mhm. Großbritannien hat gewählt. Darüber diskutieren wir hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Andreas Wolf, Journalist bei der BBC in Schottland, mit John Worth, er ist Journalist, Blogger und Politologe am Europakolleg in Brügge. Axel Till von der Brexit Party ist uns zugeschaltet aus London. Christine Heuer, meine Kollegin von Deutschlandfunk und Expertin für Großbritannien, ist bei uns. Wales, John Worth, Sie stammen aus Wales. Da soll sich ja auch etwas ändern. Jedenfalls lese ich das im Spiegel. Da steht Anfang Dezember, schreibt von der Auferstehung einer Unabhängigkeitsbewegung. Was verändert sich in Wales gerade?
Ja, so diese Unabhängigkeitsbewegung in Wales war immer nicht so stark wie in Schottland, aus einigen Gründen. Diese walisische Regionalpartei Plaid Cymru war enger verbunden mit der walisischen Sprache. Also es war mehr so eine kulturelle Verbindung. Und zweitens, Wales hat nicht seine eigene Medienlandschaft wie in Schottland. Vielleicht dann drittens, es gab nie bei Plaid Cymru diese überragende Persönlichkeiten wie Alex Salmond oder Nicola Sturgeon. Aber wenn man sieht jetzt, es gibt eine neue Parteivorsitzende von Plaid Cymru, Adam Price, also der bringt die Partei jetzt voran. Die haben ein halbwegs ordentliches Wahlergebnis gekriegt. Die haben noch Schwierigkeiten, Wahlkreisen außerhalb von dem Norden, wo es hauptsächlich nur so Bauer- und Kleinstädten gibt. Also die haben nicht so einen riesigen Erfolg gehabt wie den schottischen Regionalisten. Also ich vermute, es wird nicht so ein Unabhängigkeitsreferendum kommen in Wales in den kommenden Jahrzehnten.
Axel Till, wie hätten Sie denn eigentlich die Frage beantwortet, was ist Ihnen wichtiger, Brexit oder eben das Vereinigte United Kingdom beizubehalten?
Also muss ich sagen, wenn die Engländer gefragt würden, jetzt nur England gefragt würden, ob Schottland gehen soll oder nicht, dann wird eine Mehrheit sagen, lass sie doch gehen. Ja, weil dieses Problem zwischen Schottland und England seit Jahrhunderten besteht. Ja. Das Referendum war in 2014, da wurde war noch nicht richtig klar, ob wir das Ding dann Brexit später nennen. Also das ist eine alte Animosität, die immer da ist. Das Positive, was Brexit gebracht hat, ist, dass die Wähler jetzt genauer hingucken, was die Politiker ihnen sagen. Und was Nicola Sturgeon so von sich gibt, ich behalte das Pfund, ja, oder ich lebe vom Öl, das sind alles Träumereien, die mit der Realität heutzutage nichts mehr zu tun haben und auch nichts mit Unabhängigkeit. Ich habe mal salopp gesagt, wenn es um die Unabhängigkeit von Schottland geht, sollte man die Deutschen abstimmen lassen, denn die müssen am Ende die Rechnung für die Schotten bezahlen.
Und jetzt nochmal die Frage, wie hätten Sie persönlich diese Frage beantwortet? Brexit, wenn das heißt, dass das Königreich zerbricht?
Ich bin, das habe ich jetzt schon mit Kollegen besprochen, was machen wir jetzt, wo Brexit vorbei ist? Ja, erstmal wird die Brexit-Partei sich vielleicht in Reformpartei umbenennen. Ich werde mich stark dafür einsetzen, den Bürgern in Schottland klarzumachen, dass sie in einer United Kingdom-Einheit viel besser aufgehoben sind als in einer EU. Und ich glaube, damit sind wir auch dann erfolgreich. Und wir können eine solche Abstimmung mit etwas mehr Ruhe entgegensehen und keine Angst davor haben, dass eine Mehrheit der Schotten sagen und tschüss.
Jetzt, wo Brexit vorbei ist, sagen Sie, dann kommen wir doch nochmal zu diesem Punkt. Klar ist, der Brexit wird kommen. Das Parlament soll schon nächste Woche über dieses Austrittsabkommen abstimmen. Deswegen wird es Brexmas genannt. Austrittsdatum soll dann der 31. Januar sein. Christine Heuer, Sie haben schon etwas gelächelt im Hintergrund. Also, der Brexit ist damit natürlich nicht vorbei, denn die Verhandlungen gehen dann eigentlich erst wieder los.
Ja, genau. Und dann kommt die große Enttäuschung für die Briten, von der John Worth vorhin schon gesprochen hat. Denn dann wird es um die Details gehen. Also ja oder nein zu sagen, ist ganz schön, besonders wenn man für den Brexit war und jetzt diese Wahl miterlebt hat. Aber am 31. Januar wird sich im Alltag der Menschen erst einmal wenig ändern. Denn Großbritannien bleibt bis mindestens Ende nächsten Jahres in der Zollunion und im Binnenmarkt. Und das ist die Zeit, die dann bleibt. Das sind dann 11 Monate, in denen soll ein Freihandelsabkommen ausgehandelt werden zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Also Freihandelsabkommen, dafür braucht man normalerweise mehrere Jahre. Hm. Und dann wird es spannend.
Dann wird wieder die Frage stehen, Verlängerung.
Ja, die Frage beantwortet Boris Johnson ja jetzt schon. Das liegt dann nämlich wirklich alleine bei Großbritannien. Und Boris Johnson hat kategorisch ausgeschlossen, dass er verlängert. Und wenn er das wirklich nicht tut und Ende 2020 dieses Freihandelsabkommen nicht steht, dann gibt es den No-Deal-Exit.
Den Sie, Axel Till, ja eigentlich befürworten oder die Brexit-Partei. Erklären Sie uns doch mal, was aus Ihrer Sicht der Vorteil von so einem No-Deal-Brexit wäre.
Also der Vorteil von einem No-Deal-Brexit ist, ihn auf den Tisch zu lassen und der EU klarzumachen, dazu wären wir auch bereit. Das heißt noch lange nicht, dass wir das wollen. Ich glaube, wir sollten, jetzt sind die Wahlen vorbei, mit dieser Angstmacherei und endlich mal aufhören und zu sagen, das wird 3-4 Jahre dauern, bis wir einen Vertrag ausgearbeitet haben. Es werden so viele Handelsverträge abgeschlossen. Es gibt solche in der Schublade. Es gibt einen schönen Vertrag zwischen Kanada und der EU, bei dem England auch ein Mitglied ist. Ja, das kann innerhalb eines Jahres für einen Großteil, ich sage nicht für alle, aber für einen Großteil der Handelsbeziehungen geregelt sein. Und es wird einige Gebiete geben, da wird man sich länger drüber streiten, aber die kann man ja erstmal ausklammern, um bis Ende des Jahres etwas auf dem Tisch zu haben, wo 80% abgedeckt
ist. Es hat noch keinen Freihandelsvertrag gegeben, der in 11 Monaten ausgehandelt worden wäre, Herr Till. Noch keinen, ja. Nirgends.
Nee, aber die sind ja schon da. Es gibt einen Handelsvertrag zwischen der EU und Kanada, ja, bei dem England
auch 7 Jahre gedauert hat.
Ja. Ja, aber der braucht jetzt nicht nochmal 7 Jahre Daumen auf den Fotokopierer
aber
zu legen.
Aber akzeptieren Sie dann eine Kopie? Dann so nehmen wir den Kanada-Beispiel. Wäre das akzeptabel dann für Sie, Herr Till?
Eine Kopie bin ich bereit zu akzeptieren, damit es losgeht. Dass der sich hinterher abändern wird und einige Eckpunkte davon neu
aber
diskutiert
das braucht
werden.
Eine Ratifizierung
jeder Handelsvertrag, in den 27
Mitgliedstaaten.
Jeder Handelsvertrag lebt, ja. Was für Probleme die EU hat, dass sie dann mit 27 Handeln alles abstimmen muss, das ist EUs Problem, ja.
Aber Änderungen von so einem Vertrag, das bedeutet dann, die müssen dann mal wieder abgestimmt werden durch die 27. Es ist nicht einfach so, okay, wir fangen mit diesen Bereichen dann an und dann erst später beginnen wir mit den anderen Themenbereichen. Also wollen Sie dann ständig verhandeln und dann ständig, dass die 27 Mitgliedstaaten dann die Willen von den Briten zustimmen, ja oder nein? Das ist nicht taking back control, oder?
Entschuldigung, es wird sowieso andauernd verhandelt. Die Welt ändert sich um uns herum und das müssen wir endlich mal einsehen. Es gibt nicht nur eine Sache.
Aber wollen Sie eine schnelle Entscheidung oder nicht?
Die ist dann auf alle Ewigkeit gültig. Ja.
Also was Sie sagen ist, eine schnelle Entscheidung, ja, für sozusagen die Basics, Güter und Zölle wären so mal das Erste, was man regeln müsste und vielleicht, meinen Sie, schaffen könnte in diesen 11 Monaten die Dinge, die schwieriger sind, sowas wie Arbeitnehmerfreizügigkeit, Finanzen, all diese Themen müsste man dann nachverhandeln. Wie sieht es denn auf der EU-Seite aus? Da ist ja in Brüssel gerade das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EUs und wir haben in den Nachrichten gerade zu Beginn dieser Sendung gehört, das klingt ja sehr entgegenkommend, will ich das mal nennen. Man freut sich auf enge Beziehungen, haben wir da gehört. Ist das so ein bisschen, geht das vielleicht so ein bisschen in die Richtung Andreas Wolf von, also wir sind jetzt doch sehr bereit, willens da mit Großbritannien zusammen zu bleiben auf die eine oder andere Art?
Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Frau van Weber, ob ich der Richtige bin, um die EU-Seite zu beurteilen. Aber wenn ich noch mal einhaken darf, wenn Sie mir gestatten, Herr Till hat da gesagt, dass also die Frau Sturgeon hier irgendwie irgendwelche Unwahrheiten, ich glaube, das war nicht sein exaktes Wort, aber so habe ich es verstanden, verbreiten würde. Und dass die Wahrheit ist, viele haben gerade das auch Herrn Johnson nahegelegt, nicht? Der ja vor nicht allzu langer Zeit wieder verteidigt hat, diese Nachricht auf diesem roten Bus, der damals durch die Gegend fuhr, so nach dem Motto, wenn wir 350 Millionen der EU schicken jede Woche, das sollten wir aufhören und wir sollten jetzt lieber damit den NHS
das Gesundheitssystem
bezahlen,
ja.
Oder besser ausstatten. Ja, und er immer noch nicht einsieht, obwohl das Statistische Amt, Bundesamt hier in Großbritannien gesagt hat, das war falsch und irreführend. Und er sozusagen das immer noch nicht eingestehen will. Was jetzt die wirtschaftliche Was jetzt die wirtschaftliche Lage angeht, sagen also hier alle Wirtschaftler, dass also ein harter Brexit für Großbritannien sehr wirtschaftlich sehr problematisch werden kann. Die schottische Situation, das kann man so sehen, wie Herr Till das gesehen hat, nicht, dass Schottland am britischen Tropf hängt sozusagen. Aber die schottischen Nationalisten sagen schlichtweg, ja, also wenn man uns nicht sozusagen, wenn man uns nicht gehen lässt, dann können wir auch nicht laufen lernen. Solange wir am Tropf hängen, werden wir nie selbstständig werden, werden wir nie auf eigenen Beinen stehen können und schauen dann nur sozusagen über die See nach Irland, wo das Land ja vielleicht am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, aber heute wirtschaftlich ja auch auf eigenen Beinen steht. Mhm.
Das 350 Millionen Pfund Versprechen muss man vielleicht nochmal erklären. Das war das Geld, was Großbritannien eben an die EU überweist. Und Boris Johnson, der damals sagte, nach dem Brexit werden wir das sparen und jede Woche ins Gesundheitssystem investieren. 350 Millionen Pfund jede Woche. Jetzt ist davon noch nichts angekommen im nationalen Gesundheitssystem, was übrigens auch immerhin noch ein Thema, ein weiteres Thema in diesem Wahlkampf war, neben dem Brexit. Kommen wir nochmal zu Brüssel und zur EU. John Worth. Also Brüssel hat jetzt gesagt, wir sind da sehr interessiert an enger Zusammenarbeit, an engen Beziehungen. Wir wollen nur, wie Sie sagen, das Gleichgewicht von Rechten und Pflichten. Das ist so die eine Vorbedingung. Was ist damit gemeint? Welche Sorge steckt dahinter?
Also die EU hat Angst vor niedrigeren Arbeitsstandards, niedrigen Umweltstandards, Sozialstandards. In Großbritannien sogar auch, dass Großbritannien könnte so eine Art Steueroase werden. Also das sind die Hauptängste in Brüssel. Aber dann den Weg, sowas zu verhindern, ist, ich bin ja sicher, dass vielleicht nicht Montag nächste Woche, vielleicht da brauchen die ein bisschen mehr Zeit bis Januar irgendwann mal. Die EU-Seite wird so einen Vertrag aus der Schublade nehmen und sagen, okay, hier Großbritannien, das ist, was wir dann wollen. Hier, das ist, wo man das dann unterschreiben kann, wenn man so einen Vertrag haben will bis Ende des Jahres. Und dann wird Großbritannien dann mal sagen, hey, Moment mal, also nein, das akzeptieren wir ja nicht. Und dann wird wieder sich in Kreisen drehen, wenn die Briten sagen, sorry, das akzeptieren wir ja nicht. Und Brüssel sagt, okay, was wollt ihr dann stattdessen? Und die Briten haben keine konkreten Botschaften. Also das ist, wie es dann aus meiner Sicht dann weitergehen könnte. Aber das sind die Hauptfürchtungen von Brüssel, so niedrigen Standards in diversen Themenbereichen.
Haben die Briten konkrete Botschaften, Christine Heuer? Also hat Boris Johnson einen Plan, was er dann will, was er der EU vorlegen wird?
Das weiß ich nicht, das müssen wir abwarten. Aber Wahlkampf schon beim Referendum haben Boris Johnson und seine Leute unter anderem damit gemacht, dass immer Schluss sein muss mit der Freizügigkeit für EU-Bürger. Noch ein Streitpunkt, ne? Die Umwelt, die Sozialdumping-Probleme haben wir schon gerade angesprochen. John Worth hat das gemacht. Also man wird sich da im Zweifel nicht so schnell einigen können. Und wenn man sich auch die Verhandlungen anschaut, die Großbritannien über nur die Entscheidung Brexit ja oder nein und wann mit Brüssel geführt hat, die waren ja, Herr Till, nun auch nicht sehr einfach für beide Seiten und auch nicht für die Europäische Union, für die EU-27. Und die haben sich ja, wenn es dann im Januar mal soweit ist, fast 4 Jahre hingezogen, immerhin. Aber also in 11 Monaten glauben Sie, dass es ein Freihandelsabkommen geben wird. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie dann dafür, dass die für die EU kritischen Punkte erstmal auf Eis gelegt werden und dass man darüber später verhandelt. Das wird die EU-27 nicht mitmachen. Und ich sage Ihnen noch etwas, Großbritannien wird ja gleichzeitig ganz viele andere Freihandelsverträge aushandeln müssen. Nämlich mit all den Staaten, mit denen Johnson versprochen hat, großartige Verträge abzuschließen. Da sind wir mal gespannt. Ich glaube, in der Schublade liegen so 1-2 Verträge in der Größenordnung von Papua-Neuguinea im Moment. Aber vielleicht schaffen die Briten es ja, die Brexiteers sagen ja immer, also, aber wir haben ja das Empire. Also sarkastisch gesprochen, wenn es ihnen gelingt, das British Empire jetzt wieder zu beleben, dann hat Großbritannien ganz tolle Aussichten, hier schnell zu Potte zu kommen und auch erfolgreich zu sein. Ich bezweifle das für meinen Teil.
Axel Till. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich muss sagen, die Haltung der EU, die Verhandlungsführung von Herrn Barnier und wie sie alle heißen, ja, haben immer darauf geschielt, es zu schaffen, den Brexit zu verhindern. Nämlich, dass die Engländer sagen, jetzt machen wir ein zweites Referendum und das zweite Referendum wird dann sagen, das war eine dumme Idee, das zu tun und wir hören auf. Das heißt, die EU hat immer gespielt auf eine Verzögerung und auf
Maris. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Briten haben die Verzögerung leider wirklich selber zu verantworten. Ja, es lag in ihrer Hand.
Ich sage, für die zukünftigen Handelsbeziehungen werden die Politiker immer weniger zu sagen haben. Das wird die Wirtschaft sein, die sagen, wir wollen mit euch handeln, ihr wollt mit uns handeln, lasst miteinander handeln. Und wenn die Wirtschaft anfängt, den Politikern zu sagen, hört mit euren politischen Spielereien auf, dann wird es auch eine Lösung zum Kompromiss da geben.
Ja, aber das bedeutet dann, dass Johnson muss den britischen Industrien zuhören. Und das haben die Konservativen auch unter Theresa May überhaupt nicht gemacht. Wir sind auf dem Weg in Richtung einen harten Brexit. Das ist möglichst schädlich für die britische Wirtschaft. Also die britische Seite hört die britische Wirtschaft nicht an. Also das ist nicht ein Problem auf der Brüsseler Seite, Herr Till.
Also wenn Sie hier in England die Presse verfolgen, auch die Unternehmen und die Berichte, ja, alle sind auch auf einen harten Brexit vorbereitet. Dass der nicht schön ausfallen wird, darüber sind sich alle im Klaren. Aber die Unternehmen sind vorbereitet, auf was immer auf sie zukommt. Und sie möchten auch aus dieser Zwangsjacke EU heraus.
Möchte ich jetzt noch mal zu dem Punkt kommen, warum.
Das stimmt einfach nicht.
Dann bitte, das stimmt einfach nicht.
Ja, also ich weiß nicht, woher Herr Till diese Meinung holt. Also die Mehrzahl der Gruppierungen, die also die Wirtschaft vertreten hier in Großbritannien, haben ganz klar gemacht, dass sie gegen einen harten Brexit sind.
Das haben auch Parlamentarier klar gemacht, dass sie dagegen sind. Das sind persönliche Meinungen. Wenn Sie anschauen, was hier für eine Angstmacherei stattgefunden hat mit Honda und Nissan, die sich zurückziehen, ja, die ziehen sich überall zurück. Die ganze Wirtschaft geht schlecht. Ich mache einen Spiegel auf und ich lese, das Werk macht in Deutschland zu, Audi entlässt so und so viele Leute. Es geht allen schlecht.
Und Herr Dyson ist nach Singapur gegangen mit seiner Staubsaugerfirma.
Bis Ende 2020 ist ja jetzt erstmal noch klar, dass eigentlich alles beim Alten bleibt. Großbritannien muss sich an die Regeln der EU halten, was zum Beispiel Steuern angeht, was ökologische Standards angeht. Danach eben nicht mehr. Darum geht es ja dann bei diesen Freihandelsabkommen. Was wäre denn Ihr Wunsch, Axel Till, was da ausgehandelt wird? Ist es, oder Ihr nicht persönlicher, sondern der Ihrer Partei, der Brexit Party, soll Großbritannien die Möglichkeit haben, zur Steueroase zu werden? Soll Großbritannien die Möglichkeit haben, niedrigere Umweltstandards beispielsweise zu setzen?
Also da werden Sie in jeder Partei beide Meinungen finden, die Ja sagen und Nein sagen.
Aber ich wollte jetzt Ihre Meinung wissen. Was ist Ihre Meinung?
Sie wollen meine Meinung hören. Und meine Meinung ist, dass in bestimmten Fragen sicherlich der Schutz zu weit getrieben wurde. Und der muss etwas zurückgeschraubt werden.
Und in welche Themenbereiche genau? Nennen Sie ein Beispiel von einer Richtlinie, die Sie nicht mögen?
Ja, ich mag vor allen Dingen nicht dieses automatische Recht, sich anzusiedeln und hier zu arbeiten oder in jedem Land zu arbeiten.
Das ist
ja,
genau das Freizügigkeitsrecht, was Sie selbst davon profitiert haben als deutsche Bürger in Großbritannien, meinen Sie?
Also ich war deutscher Bürger und habe erst mal 8 Jahre in Japan gelebt, ja, und da kann ich Ihnen sagen, da müssen Sie durch ganz andere Ringe hüpfen, ja, um dort arbeiten zu dürfen. Und da hüpft man durch. Man fragt seinen Gastgeber um Erlaubnis, um dort zu bleiben.
Herr Till, ich bin selbstständig in Deutschland. Niemand schreibt einen Visabrief für jemanden in meiner Situation. Also Freizügigkeit ist eine hervorragende Sache für Leute, die dann in diverse europäische Länder wohnen wollen. Also, es macht das viel einfacher für viele Europäer und sie haben davon profitiert. Und sie sagen dann an anderen, nein, sie können das nicht kriegen, was ich selbst gekriegt habe als EU-Bürger, der nach Großbritannien umgesiedelt hat.
Das ist ein bisschen polemisch, wie Sie sich darstellen. Ich wäre auch bereit gewesen, ohne diese Freizügigkeit genau den Weg zu gehen, den ich gegangen bin.
Sie wollen, dass andere Leute nicht davon profitieren.
Entschuldigung, ich finde es problematisch, ja, dass ich einen Filipino, Brasilianer, Japaner oder Südkorea nicht reinlassen kann oder andere Regeln gelten lassen kann.
Großbritannien hat das Recht, diese Leute reinzulassen, haben auch die Brexit-Befürworter gesagt.
Entschuldigung, Großbritannien hat nicht das Recht zu sagen, nein. zu einem Europäer.
Zu einem Europäer. Sie wollen ja eben nicht, dass die Europäer da anders behandelt werden oder bevorzugt werden als andere, also Menschen aus anderen Ländern, die eben auch zum Beispiel nach Großbritannien wollen. Wie werden Sie es persönlich denn machen, John Worth? Sie sind ja Brite, Sie sind hier in Deutschland. Sie können jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen oder wie werden Sie es für Sie persönlich
machen? Das habe ich schon beantragt. Meine Staatsbürgerschaft ist gerade in Bearbeitung. Und ich werde mittelfristig dann auch deutscher Staatsbürger werden, weil ich brauche einen ordentlichen EU-Pass, damit ich Personenfreizügigkeit behalten kann, weil das ist eine tolle Sache.
Andreas Wolf, das ist ja auch ein schwieriges Ding, ein schwieriges Thema. Wie wird das in Schottland zum Beispiel unter Menschen jetzt gesehen, die dort arbeiten, die jetzt nicht mehr wissen, wie lange oder wie sie, unter welchen Bedingungen sie bleiben können?
Ja, naja, das ist ja schon relativ klar. Also die britische Regierung hat gesagt, alle EU-Bürger, die hier wohnen jetzt, die können bleiben. Und die haben da so eine Art permanente Aufenthaltsgenehmigung eingeführt, für die man sich kostenlos bewerben kann. Und das funktioniert im Großen und Ganzen auch ganz gut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist in diesem Brexit-Deal von Herrn Johnson auch vorgesehen, dass für die Fälle, wo es vielleicht mal nicht ganz funktioniert, auch so eine Art Ombudsmann dann eingerichtet wird, der sich dann darum kümmert. Wenn man einen Schritt weiter gehen will, was ich also durchaus auch machen könnte, ich bin seit 16 Jahren hier, um die britische Staatsangehörigkeit zu beantragen. Das, denke ich, wäre in meinem Fall durchaus möglich, ist aber sehr kompliziert und kostet um die 2000 Pfund. Die muss man dann eben auch erstmal aufbringen. Das ist natürlich schon in der Form dann ein Nachteil. Die nächste Frage ist, wird dieser Deal, also das geht ja für diesen in die Zukunft gerichteten Deal, dann nicht nur um ein Handelsabkommen, sondern auch um viele andere Themenbereiche, unter anderem auch viel Praktisches, wie zum Beispiel, wird denn meine europäische Krankenversicherungskarte dann noch funktionieren, wenn ich nach Deutschland komme oder nach Spanien in Urlaub fahre? Das sind alles Fragen, die man dann praktisch auch noch klären muss.
Die man dann in diesen Abkommen zu behandeln hat. Gestern hat der Politikwissenschaftler Anthony Gleese in einer Phoenix-Runde gesessen und er hat gesagt, wenn Boris Johnson deutlich gewinnt, und das hat er ja nun, dann beginnt die Boris-Revolution, so hat er das genannt. Er wird die politische Landschaft komplett verändern in Großbritannien. Was glauben Sie, was er da im Einzelnen verändern wird, Christine Heuer?
Ja, also da kann die Reise schon in Richtung Singapur an der Themse gehen. Jedenfalls muss man nicht damit rechnen, dass die Sozialausgaben bedeutend steigen oder die Steuern für Reiche. Dafür stehen die Konservativen nicht, das müssen sie auch nicht. Das ist ihr Programm und eigentlich ist es auch eine Partei, die immer gespart hat. Dabei wird er, denke ich, bis auf wenige Stellen bleiben im Wesentlichen. Und dann werden die Briten merken, dass ihr schwieriger Alltag oder der für viele schwierige Alltag nicht leichter wird. Das könnte dann bei manchen, die deshalb für den Brexit waren, auch zu etwas Ernüchterung führen. Es kann aber auch sein, und da komme ich jetzt nochmal zurück auf diese Verhandlungen, die Ende 2020 abgeschlossen sein müssen. Man ist ja bei Boris Johnson nie vor Überraschungen sicher. Als was wird er durch dieses nächste Jahr gehen? Ja? Als der Hardliner, der Hard Brexiteer oder als vielleicht auch der liberale Konservative, der er ja auch mal gewesen ist, zum Beispiel als Oberbürgermeister von London. Der Mann hat ja viele verschiedene Gesichter und er hat eine absolute Mehrheit. Meines Erachtens könnte das eine Perspektive sein, die jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen lässt. Weil er diese starke Mehrheit hat, könnte er es sich möglicherweise sogar leisten, in einem liberaleren Sinn mit der Europäischen Union zu verhandeln. Wäre die Mehrheit knapper, dann wäre er sehr
mehr unter Druck von den Hardlinern.
Ja, er wäre sehr angewiesen auf diese 20, 30, 35 Stimmen von den wirklichen Hardlinern dieser ERG-Group innerhalb der konservativen Partei. Und das ist er nun nicht. Das heißt, er gewinnt dadurch Handlungsspielraum, ob und wie er den nutzt. Das vermag ich natürlich nicht zu sagen.
John, Sie schütteln etwas mit dem Kopf. Sie erwarten keinen weicheren Brexit durch diese große...
Aber vielleicht eine Verlängerung, sowas in die Richtung, dass man länger verhandelt.
Ich gehe davon aus, dass eine Verlängerung durchaus möglich ist. Aber in anderen Themenbereichen, da habe ich echt Angst. Also in den Parteiprogramm der Konservativen stand das Idee, das Gerichtssystem, also juristisches System, zu ändern und zu begrenzen in Großbritannien. Und die Konservativen haben da auch debattiert, könnte man die Finanzierung von der BBC auch dann ändern. Also es sind Parteien wie Fidesz in Ungarn, die eigentlich mit solche Spielereien machen, also mit Finanzierung von öffentlichen rechtlichen Rundfunk oder das Macht von den Gerichten zu reduzieren. Also das sind zwei Aspekte, wo er richtig in so eine populistische Richtung geht. Und
genau,
da habe ich Angst.
Diese beiden Aspekte meinte Anthony Glees auch gestern, als er davon gesprochen hat, von dieser Boris-Revolution. Andreas Wolf, Sie sind ja Journalist bei der BBC. Also die BBC-Finanzierung, die soll zumindest auf den Prüfstand gestellt werden, heißt es. Was befürchten Sie denn dahinter?
Ja, also da geht es darum, dass die Rundfunk- und Fernsehgebühr abgeschafft werden soll. Ja, das ist, glaube ich, noch ganz am Anfang, diese Idee, ob es da zur Umsetzung kommt oder nicht, das weiß man nicht. Dann käme es dazu, dann würde die BBC sich umschauen müssen nach anderen Finanzierungsmodellen. Ich nehme an, in erster Linie Werbung. Interessant ist, dass aber, wenn man sich die Statistik anschaut, die BBC, also der konservativen Partei gegenüber, eigentlich eher freundlich gesinnt war in der Vergangenheit. Und Sie können sich das auch numerisch anschauen. Konservative Politiker statistisch gesehen mehr, also häufiger und länger zu Wort gekommen sind als die der Labour-Partei. Dennoch scheint es in der konservativen Partei sehr viel mehr Leute zu geben, die der BBC nicht sehr wohlgesonnen sind. Warum? Da bin ich mir nicht so ganz im Klaren.
Fragen wir doch Axel Till, denn Sie haben sich ja auch schon skeptisch geäußert zur BBC, Herr Till. Wie sehen Sie das?
Also die BBC hat ganz klar Präferenzen für die Großparteien, ja, dass sie das Wort Brexit-Partei überhaupt in den Mund nehmen, da muss man lange suchen.
Wie oft war Nigel Farage auf Question Time, Herr Till? Der war der war sehr, sehr oft dabei. Also die Brexit-Partei hat enorm profitiert von den Nachrichtensendungen der BBC.
Dann ist Farage der Einzige, der von Question Time profitiert hat, denn alle anderen sind dort fertig gemacht worden. Aber ich möchte über zur BBC und Finanzierung nochmal zurückkommen. Der ganze Streit um die BBC-Finanzierung ist ausgelöst worden, nachdem der Gebührenerlass für 65- oder 70-Jährige gestrichen werden sollte. Dass die also auch jetzt voll ihre Gebühren zahlen. Und da fing die ganze Diskussion an. Und da sind dann innerhalb des Wahlkampfes auch einige dann draufgesprungen und haben gesagt, oh, dann erlassen wir es ganz oder teilweise oder wir müssen das neu überdenken. Das ist ein Thema, das hat plötzlich Fahrt aufgenommen, aus ganz anderen Gründen.
Und zum Thema weicheren Brexit, weil Boris Johnson eine so große Mehrheit hat, nicht so unter Druck steht durch die Hardliner, die harten Brexiteers. Können Sie sich vorstellen, dass es am Ende alles doch etwas weicher wird, als wir uns das jetzt vorstellen?
Das kann ich sehr gut. Also ich sage ja immer, ich bin ein Kind Europas. Ich bin ja in Brüssel und Luxemburg groß geworden. Und auch Boris ist sehr positiv gegenüber Europa, auch in seiner Jugend, in seinem Schaffen gewesen. Ich finde, nicht England muss sich hier verkaufen. Ich finde, die EU muss sich verkaufen. Und es sind Fragen, die ich immer wieder stelle an Verantwortliche vor der EU. Wohin geht die EU-Reise? Will ich da mitfahren oder nicht? Denn wenn ich mir angucke, ein Verhofstadt, wenn der seinen Mund aufmacht, dann geht die Zustimmung für Brexit hier in England hoch, weil der möchte ein föderales Europa, wo der Nationalstaat abgeschafft wird und wo alles über eine souveräne EU-Regierung gesteuert wird, Bankenunion. Das heißt, es muss den Bürgern mal klar gemacht werden, wo soll die EU-Reise hingehen? Wenn ich mir die Spinelli-Gruppe um Verhofstadt, um Brok, den ich ja auch lange gesprochen habe, hier an genau diesem Mikrofon mir angucke, dann geht das um eine Abschaffung, eine Zurückführung der nationalen Staaten und hin zu
das
einem föderalen
Europa, was Sie nicht wollen. Ja. Großbritannien hat gewählt, unser Thema heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Axel Till von der Brexit Party, mit John Worth, Journalist, Blogger, Politologe.
Folge mit Andreas Wolf, er ist Journalist auch bei der BBC in Schottland, und mit meiner Kollegin Christine Heuer hier von Deutschlandfunk, Expertin für Großbritannien. Vielen Dank Ihnen allen in die Runde. Bei uns hier geht es jetzt weiter mit der Sendung aus der jüdischen Welt und Miron Tenenberg, unter anderem mit dem Thema: Wir brauchen eine Synagoge, keine Luxuswohnungen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Freitagabend.